Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast. Es ist kalt geworden, aber nicht bei uns, denn wir haben es kuschelig warm und begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Autorinnen im Porträt. Mir gegenüber sitzt die liebe Sarah und hat uns heute wieder eine neue Autorin mitgebracht.
Hallo, guten Morgen, Marianne. Guten Morgen, sage ich, weil wir uns heute mal ein bisschen eher treffen als sonst. Und ja, es ist kalt geworden, aber die Sonne scheint auch schön durchs Fenster rein. Und wir hatten den ersten Schnee, was mich sehr gefreut hat, wahrscheinlich wie alle anderen auch. Denn ich dachte, oh, jetzt ist die richtige Lesesaison angebrochen mit einem Tee oder einem Kaffee auf dem Sofa, schön in die Decke gekuschelt, herrlich.
Und man muss nicht mehr so viel Ausreden finden, um zu Hause zu bleiben, nur noch so drei oder so.
Total. Also für introvertierte Leute, die Jahreszeit schlechthin. Nee, wirklich. Also total toll. Jetzt ist wieder Zeit für gemütliche Lesestunden. Geht natürlich im Sommer auch. Aber ob man jetzt hier im Bikini schwitzend im Wohnzimmer sitzt und was liest oder hier schön mit einem Tee und einer Decke, das ist dann doch ein Unterschied. Die Lesezeit ist angebrochen, genau. Und ich habe mich in der letzten Zeit mit einer Autorin beschäftigt, die ich heute gerne vorstellen möchte. Das ist die liebe Sylvia Plath. Und ich sage gleich vorweg, der Nachname Plath. Ich habe mich dazu entschieden, das schlicht deutsch auszusprechen, den Nachname, da ich gemerkt habe auch, dass ihre Familie deutsche Wurzeln hat, dazu später mehr. Aber das ist so ein bisschen meine Legitimation, mich um das schreckliche deutsche TH zu drücken. Ich werde die Autorin Sylvia Plath aussprechen. Und letztes Mal hatte ich schon gesagt, dass das sicherlich ein Name ist, der auf jeden Fall schon mal gehört worden ist von allen, die sich vor allem mit feministischer Literatur oder einfach schlicht Literatur von Autorinnen sich damit beschäftigt haben. Aber vielleicht geht es einigen auch so wie mir, ein Buch mit Gedichten oder den Roman von ihr mal in der Hand zu halten. Das ja, habe ich immer so ein bisschen vor mir hergeschoben, aus Gründen, zu denen wir auch gleich nochmal kommen. Und habe jetzt gemerkt, wow, also nicht aufschieben, in die Hand nehmen und lesen. Phänomenal, wirklich, wirklich toll. Kommen wir später nochmal näher zu, aber auf jeden Fall hier von mir eine Empfehlung. Ich wusste vorher nicht so richtig, was mich erwartet, habe aber gedacht, wichtige Autorin, die besprochen werden muss und kann jetzt sagen, ich bin auf jeden Fall begeistert von ihrem tollen Schreibstil und werde sicherlich auch nochmal die Gedichte zur Hand nehmen. Die sind jetzt bei mir ein bisschen hinten runtergefallen. Aber genau, um Sylvia Plath soll es heute gehen. Vielleicht vorab mal die Interessensfrage an dich, Marianne. Bist du denn schon mal über sie gestolpert oder hast du sogar vorab schon mal was von ihr gelesen? War dir der Name geläufig?
Der Name ja. Durch ihr bekanntestes Werk, Die Glasglocke, wo du ja heute auch drauf eingehen wirst. Und dass sie auch der Lyrik sehr zugetan war und da auch Veröffentlichungen hatte. Da habe ich auch ein, zwei Sachen gelesen. Ansonsten wirklich auch von meiner Seite eher rudimentär. Daher bin ich natürlich umso neugieriger, was du uns heute über sie erzählen wirst.
Ja, schön. Ich bin mir auch sicher, wir kommen über das ein oder andere Thema bestimmt wieder ins Gespräch. Da gibt es auf jeden Fall einiges zu bereden bei Sylvia Plath. Und ich fange einfach mal wieder an mit so ein paar biografischen Eckdaten, dass wir erstmal so wissen, wo befinden wir uns, wie ist das Ganze so ein bisschen einzuordnen. Und zwar handelt es sich bei Sylvia Plath um eine Autorin, die 1932 geboren worden ist in der Nähe von Boston in den USA. Ihr Leben war nicht sehr lang. 1963 in London ist sie dann auch schon wieder gestorben. Und vielleicht an dieser Stelle, bevor wir jetzt tiefer einsteigen, in einer Folge hatten wir ja schon mal eine Triggerwarnung, die du gebracht hast, Marianne, würde ich jetzt an der Stelle auch nochmal anbringen. Also heute geht es auch um das Thema Suizid, das Thema Depression. Wie tief wir da jetzt gehen bei diesen Themen, wissen wir vorab ja auch immer noch nicht so richtig. Aber wenn ihr von Depressionen betroffen seid oder das ein Thema ist, was euch jetzt zu nahe geht, dann hört vielleicht lieber in eine andere Folge rein oder macht ein Päuschen. Alle anderen dürfen natürlich gerne dabei bleiben und schauen mal, inwiefern wir das Thema schneiden. Auf jeden Fall werden wir es erwähnen, weil wir bei Sylvia Plath einfach nicht drum rumkommen. Bei den Eckdaten kann man direkt sagen, 1963, nicht sehr alt, sie ist ja nur 30 Jahre alt geworden, das ist richtig, denn sie hat sich in diesen jungen Jahren das Leben genommen und Genau, das vielleicht vorab schon mal für alle, die das jetzt noch nicht gehört haben, nicht, dass ihr nachher schockiert seid. Ihr Vater ist ein deutschstämmiger Biologieprofessor gewesen, Otto Emil Plath, ein sehr klangvoller Name, wie ich finde. Und ihre Mutter hat tatsächlich österreichische Wurzeln, kommt aus einer Einwandererfamilie und trug den Namen Aurelia Schober-Plath. Also finde ich auch sehr klangvoll tatsächlich. Was hat Sylvia Plath eigentlich so geschrieben? Besonders bekannt von ihr ist ein Lyrikband mit gesammelten Gedichten, Ariel heißt der, der nach ihrem Tod herausgegeben worden ist. Und ein Roman hat sie auch verfasst, den Marianne auch schon angesprochen hat, ihr einziger Roman, der bis heute sehr, sehr erfolgreich ist, Die Glasglocke, im Original The Bell Jar, wurde kurz vor ihrem Tod veröffentlicht. Dazu später noch mal mehr. Kurzgeschichten und Kinderbücher zählen tatsächlich auch zu ihrem literarischen Werk, was jetzt eher, würde ich sagen, nicht so besprochen wird und nicht so bekannt ist vielleicht auch. Ne? Habe ich jetzt auch gar nicht so viel dazu gefunden. Ich habe mir vorab überlegt, ich konzentriere mich auf den Roman. Das gibt auf jeden Fall auch genug Stoff erstmal. Aber ja, man sieht, das war dann doch vielseitiger, was sie geschrieben hat, als man vielleicht so vorab denkt, wenn man ihren Namen hört und ihre Geschichte hört. Ja, die Literatur von ihr wird tatsächlich eigentlich immer im Kontext ihrer Lebensgeschichte gesehen und auch beurteilt. Dramatisch geendetes Leben. Die Gedichte werden dem Genre der Confessional Poetry, zu Deutsch Bekenntnislyrik, zugeordnet. Hier ist der Begriff ja vielleicht so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ne? Also was bedeutet das erstmal vorab? Das heißt, es werden eigene Erlebnisse, Erfahrungen, Gefühle verarbeitet. Bekenntnis klingt so, als müsste man sich für was schämen, finde ich. Der Begriff ist so ein bisschen schwierig vielleicht. Aber hier ist auf jeden Fall zu differenzieren. Es ist ja trotzdem Kunst. Ne? Also das ist nicht abwertend zu verstehen. Es ist kein Tagebuchgeschreibsel, sondern es ist eher so, dass eigene Gefühle und Erfahrungen kunstvoll verarbeitet werden, könnte man hier vielleicht sagen. Ne? Dazu hat Sylvia Plath selbst gesagt, 1962 in einem Interview, meine Gedichte entstehen unmittelbar aus den sinnlichen und emotionalen Erfahrungen, die ich mache. Also das nochmal die Formulierung von ihr selbst. Wichtig ist ihr dabei, und so wird das dann auch von Literaturkritikerinnen und Kritikern gewertet, die künstlerische Kontrolle eben über diese Empfindung. Also es ist jetzt kein, wie gesagt, kein Tagebuch-Gedankenfluss oder sowas, sondern es gibt schon auf jeden Fall hier eine künstlerische Form. Und dass sie literarisches Talent hatte, beweisen natürlich nicht nur ihre großen Stipendien und Auszeichnungen, sondern eben auch ihr Talent, ihre Kunstfertigkeit, die auf jeden Fall nicht zu übersehen ist, wenn man ein Gedicht von ihr liest, ein Buch aufschlägt. Wie gesagt, komme ich später nochmal dazu. Ich habe auch ein paar Lesebeispiele vorbereitet, wo man mal merkt, wie gut sie die Sprache tatsächlich im Griff hat. Großer Erfolg war, wie gesagt, die Glasglocke, die im Januar 1963 veröffentlicht worden ist, 4 Wochen vor ihrem Suizid. Sprich, den großen Erfolg, die großen Besprechungen, Rezensionen, Diskussionen ihrer Werke hat sie gar nicht mehr mitbekommen. In die Kindheit geschaut. Interessant auch begann Sylvia Plath mit 8 Jahren bereits zu schreiben. Ein erster Text, eine erste Veröffentlichung gab es dann in Schülerzeitungen. Und 1950 beginnt sie dann ein Studium am Smith College in Northampton, Massachusetts. Sie war wirklich die ganze Zeit auch in ihrer akademischen Laufbahn, wurde sie immer gefördert durch Stipendien, durch Preise, die sie gewonnen hat. Also sie war hier wirklich sehr, sehr anerkannt. Sie hat auf jeden Fall sehr viel geleistet und sich dadurch eben auch ihre akademische Ausbildung finanziert. Das fand ich auch auf jeden Fall beeindruckend. Sie gewinnt dann unter anderem auch einen Schreibwettbewerb während ihres Studiums, und zwar eine Ausschreibung, ganz interessant, der Zeitschrift Mademoiselle, eine Mode-Lifestyle-Zeitung, und gewinnt hier einen einmonatigen Aufenthalt in der Redaktion bei Mademoiselle in New York, das heißt große Stadt. Junge Studentin, große Stadt, und ihre depressive Zeit und ihre psychischen Krankheiten fallen dann über sie ein, nachdem sie von diesem Stipendium, von diesem Aufenthalt in New York zurückkehrt. Und das ist tatsächlich mehr oder weniger der Zeitraum, der dann auch die Basis war für die literarische Verarbeitung im Roman Die Glasglocke. Also die erzählte Zeit in der Glasglocke ist mehr oder weniger ein Jahr. Das heißt der Aufenthalt in New York, das Stipendium und danach Aufenthalt in der psychiatrischen Klinik, in mehreren Kliniken, umfasst ungefähr ein Jahr. Das, wie gesagt, ist diese Lebensphase, die sie literarisch verarbeitet in die Glasglocke. Ja, nach der Behandlung in der Klinik macht sie tatsächlich ihren Abschluss, ihren Studienabschluss mit Auszeichnung und rutscht direkt ins nächste Stipendium 1955, das es ihr ermöglicht, am Newnham College der Universität Cambridge in England zu studieren. Also wir sind jetzt nicht mehr in den USA, sondern in England gelandet. Und dort, für sie auch sehr wichtig, begegnet sie dem Autoren Ted Hughes, den sie dann kurze Zeit später, also nur wenige Monate später nach der ersten Begegnung direkt heiratet. Und die zwei leben dann zeitweise auch wieder in den USA. Sie arbeitet später als Dozentin an ihrem alten College, fand ich irgendwie auch schön zu sehen. Sie kehrt zurück an ihre alte Schule und lehrt dann dort, also wechselt so ein bisschen die Perspektive, die Rolle. Und 1960 kommt ihre Tochter zur Welt, ihre gemeinsame Tochter mit Ted Hughes. Später, 1962, wird der gemeinsame Sohn noch geboren, also die beiden haben zwei Kinder zusammen. Und im Oktober 1960, also auch im Geburtsjahr der Tochter, veröffentlicht sie selbst noch eine Gedichtsammlung, The Colossus and Other Poems. Und 1962 trennen die beiden sich dann schon wieder, Ted Hughes und Sylvia Plath, 1962 die Trennung. Und 1963 nimmt sie sich das Leben. Vielleicht ganz kurz nochmal auf die Umstände hier einzugehen, finde ich wichtig. Das ist wirklich extrem schockierend. Also sie hatte vorher schon Suizidversuche und 1963 ist es dann so, dass ja niemand kommt, um sie zu retten. Sie nimmt Schlafmittel, dichtet die Küche mit Handtüchern ab und ja, legt ihren Kopf in den Backofen, dreht den an und hinterlässt auch noch einen Abschiedsbrief und ja, wird später eben tot aufgefunden. Und richtig, richtig dramatisch. Währenddessen sie sich umbringt, schlafen die Kinder am oberen Stockwerk. Also richtig dramatisch und rückblickend haben Ted Hughes und auch andere, die sie gut kennen, den Vermutung geäußert, dass sie schon dachte, dass sie noch gefunden wird. Hat in dem Fall dann eben nicht stattgefunden und ja, am 11. Februar 1963 nimmt sie sich dann das Leben. Und ja, ist 30 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, also sehr dramatisch. Und viele ihrer Gedichte, wie gesagt, und andere Veröffentlichungen fallen dann in die Hände. Ihr Mann ist Ted Hughes, der sich dann um die Publikation kümmert. Dazu vielleicht später noch, wenn wir mehr in die Literatur einsteigen. Aber genau, das sind so die Eckdaten des leider viel zu kurzen Lebens von Sylvia Plath, die auch ja 1982 dann noch mit dem Pulitzerpreis für das Gesamtwerk der Gedichte ausgezeichnet wird, posthum, von dem sie ja dann leider nichts mehr hatte. Wie gesagt, ich habe mich auf den Roman konzentriert und biografische Eckdaten auf verschiedenen Plattformen online gelesen und in verschiedenen Foren auch, Literaturforen. Und ich hatte dann tatsächlich auch gar nicht mehr die Kraft oder den Willen, da tiefer einzusteigen, weil ich das, ja, es ist einfach so dramatisch, ne? Dass ich dachte, nee, ich konzentriere mich jetzt wirklich eher auf den Roman. Finde ich in dem Fall jetzt irgendwie auch wichtiger. Man kann ja dann doch irgendwie nur viel vermuten. Und ich denke auch, dass man zum Beispiel für die Tagebücher, die posthum auch noch herausgegeben worden sind von Ted Hughes, braucht man wahrscheinlich auch noch mal viel Kraft. Also ich finde es wichtig, das hier zu trennen. Das war ihr Leben, das war ihr Werk. Und ich habe jetzt den Fokus eher auf den Roman gelegt, als jetzt hier tatsächlich tiefer in ihren persönlichen, sehr dramatischen Lebenslauf einzusteigen.
Hast du in dem Zusammenhang auch noch was zu ihren Tagebucheinträgen gefunden? Also da hatte ich was gefunden, was mir aufgefallen ist. Das kann ich an der Stelle auch mal ganz kurz vorlesen. Und zwar ist das von ihr geschrieben, 18-jährig. Und das ist halt bei mir wirklich hängen geblieben an der Stelle. Masken sind heutzutage an der Tagesordnung und das Mindeste. Was ich tun kann, ist die Illusion zu pflegen, dass ich fröhlich, ausgeglichen und nicht ängstlich bin. Hast du in dem Zusammenhang auch Sachen oder Gespräche finden können mit den Hinterbliebenen, wie zum Beispiel Ted Hughes, dass die das mitgekriegt, also inwiefern die das überhaupt mitgekriegt haben, wie sie sich dazu auch geäußert hat. Also, weil sie spricht ja hier davon, dass sie das auch gar nicht nach außen tragen wollte. Ne? Also, wo sie schon 18 Jahre alt war, da hat sich diese Verzweiflung und diese Hoffnungslosigkeit ja bereits gezeigt. Aber was ich gar nicht finden konnte, war so ein Initial oder wirklich so ein Punkt, wo diese Dramatik, wie du es sagst, komplett ausgeschlagen ist und in diese absolute Hoffnungslosigkeit und diesen Lebensumwelt umgeschlagen ist. Hast du da was gefunden oder kommen wir dazu noch, wenn du jetzt die Glasglocke vorstellst?
Ja, zu den Tagebüchern wollte ich auch noch was sagen. Das Gute, dass du es ansprichst, können wir auch jetzt direkt machen, genau. Also ich bin da, wie gesagt, nicht so tief eingestiegen. Das mit den Masken ist aber eine interessante Stelle, dass du die jetzt bringst, weil das auch war, was ich aus Ted Hughes Mund gehört habe, dass sie eine Frau mit vielen Masken war. Finde ich irgendwie auch eine schwierige Formulierung, weil Depression ist ja ist eine Krankheit. Es war sicherlich in den 50er Jahren, wurde das anders angesehen als heute. Aber es ist eine Krankheit, die ja in Wellen kommt. Ich hatte den Eindruck, bei ihr war das auch so. Nach dem Klinikaufenthalt ging es ihr gut. Sie hat ihren Abschluss mit Auszeichnung gemacht, ne? So steht es in der Biografie. Und es ging wieder bergauf und Familiengründung. Und dann kam wieder der krasse Einfall. Das ist ja schon ein Verlauf, den man häufiger beim Krankheitsbild Depressionen findet, ne? Und auch diese Maske, sie gibt sich nach außen anders, als es bei ihr innerlich aussieht. Das ist, glaube ich, auch ein typisches Merkmal, was auftreten kann, ne? Und dazu fand ich auch einerseits schockierend, andererseits konnte ich es ein bisschen nachvollziehen, wenn man versucht, sich in die Mutter reinzuversetzen. Gab es auch eine Veröffentlichung von ihrer Mutter posthum 1975. Da veröffentlicht ihre Mutter Silvias Briefe. Unter dem Titel Briefe nach Hause erscheint die Sammlung. Und das macht sie mit dem Hintergrund, weil sie möchte, dass die Welt auch sieht, dass Silvia Plath eine unbeschwerte Tochter war, fröhlich. Und ich meine, es ist klar, wenn man Kontakt zu den Eltern hat, wird man sicherlich nicht sein Innerstes nach außen kehren, sage ich mal. Wenn man tatsächlich dann schon so stark erkrankt ist wie sie, das konnte ich auch nachvollziehen. Allerdings, ja, glaube ich, hat die Mutter hier so ein bisschen ein naiveres Bild vielleicht gehabt oder hat nicht so ganz verstanden, wie ernsthaft ihre Krankheit war. Das sind jetzt alles Mutmaßungen von mir, das weiß ich nicht, aber das ist mir dabei auch aufgefallen tatsächlich. Und mit den Tagebüchern, darauf wollte ich nochmal eingehen, das finde ich tatsächlich auch ganz spannend. Da bin ich auf eine Veröffentlichung von unserer oft genannten Nicole Seifert gekommen. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, es ist ihre Dissertation tatsächlich, die da heißt Von Tagebüchern und Trugbildern. Die autobiografischen Aufzeichnungen von Catherine Mansfield, Virginia Woolf und Silvia Plath. Das heißt, es geht um die Tagebücher dieser drei Autorinnen. Was haben die jetzt gemeinsam? Die wurden von den Ehemännern ausgegeben. Und da finde ich es halt total spannend. Da untersucht Nicole Seifert, was wie bearbeitet worden ist und untersucht das Medium Tagebuch an sich auch. Welche Bedeutung hat das? Wie, ja, was für eine psychische Bedeutung? Wie kann das modifiziert werden? Wozu führt das? Also das ist ja im Prinzip dann das Bild, was der Nachwelt bleibt. Und wenn das in der Art geformt wird von Hinterbliebenen, die können dann ja durchaus was beschönigen, was kürzen oder so. Und so war das tatsächlich bei Silvia Plath dann auch der Fall, dass erst im Jahr 2000 unter der Herausgabe von Karen Karkulis habe ich hier gefunden, die ungekürzten Tagebücher erschienen sind von Silvia Plath. Und da sind nur einige Namen sowie insgesamt 12 Sätze gestrichen, wobei man hier bei den Tagebüchern die Ted Hughes rausgegeben hat. Wirklich, wie gesagt, ich habe mich im Einzelnen nicht damit beschäftigt, aber er hat wirklich sehr viel rausgenommen, sehr viel gekürzt und wollte eben so ein ganz bestimmtes Bild von Silvia Plath damit nach außen transportieren, was schwierig ist, wie ich finde, ne? Also die beiden waren ja auch getrennt zu der Zeit, so, das muss ja auch einen Grund haben. Also sie waren jetzt keine Zwillingsseelen und er hat genau gewusst, was sie mit ihrem Nachlass möchte, ne? Also finde ich durchaus schwierig und deshalb auch umso spannender, dass Nicole Seifert da in das Thema Tagebücher hier eingestiegen ist und dass bei den drei Autorinnen so war, dass die Ehemänner die Tagebücher am Nachlass rausgegeben haben und hier ja entsprechende Änderungen, Modifizierungen vorgenommen haben, was auf jeden Fall nochmal ein eigenes spannendes Thema ist, finde ich, ne?
Auf die Idee muss man ja auch erstmal kommen, aber es ist gut, dass du es sagst. Das war jetzt tatsächlich auch meine erste Frage, die mir in den Sinn kam. Wie ist an so eine Sache ranzugehen, wenn man weiß, okay, das wurde gar nicht von dieser Person selbst publiziert, sondern von jemand anderem, der auch noch ja, ein ambivalentes Verhältnis dann zu der Autorin hat. Wie muss man diese Sache angehen? Und dann musst du ja auch richtig tief in die Recherche reingehen, um da dann auch, sage ich mal, die Originalquellen zu finden. Und dann wundert es mich auch nicht, dass das entsprechend lange gedauert hat und wir erst im Jahr 2000 hier auf die Version stoßen, die dem Original am nächsten kommt. Weißt du überhaupt, ob sie das überhaupt wollte, dass das veröffentlicht wird?
Das weiß ich nicht, nein.
Das wäre ja auch nochmal interessant, ne? Mm-hmm. Also, ist schon krass, das überhaupt zu machen, finde ich.
Mm. Ja, ist auch eben die Frage zum Beispiel, also du und ich, wir schreiben ja auch mehr oder weniger selber beim eigenen Tagebuch schreiben. Inwiefern schreibt man jetzt wirklich intime eigene Gedanken auf und inwiefern versucht man, einen literarischen Rahmen einzuhalten oder schreibt man vielleicht doch so, als würde das mal jemand lesen können oder so. Das finde ich beim Genre Tagebuch von Autorin total interessant auch, weil ja, man kann das nie zu 100% wissen natürlich, man steckt ja nie in der Person drin, aber da gibt es auf jeden Fall eine große Spannweite, finde ich, ne, von Tagebuch und man schreibt die intimsten Gefühle einfach so runter, hat dann einen therapeutischen Effekt und sowas. Aber klar, als Autorin, die wie Sylvia Plath vielleicht auch sehr gerne Briefe schreibt und die auch wirklich sehr produktiv war, inwiefern ist das dann doch literarifiziert oder so, könnte man sagen, ne? Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Genau, und ob man eben will, dass es autobiografische Schriften verbrannt werden oder ob man will, dass sie jemand rausgibt. So, ich denke dann direkt an Kafka. Oder ob das dann jemand macht, postum gegen den Willen, weil er oder sie denkt, das darf der Welt nicht vorenthalten werden, ist echt ein schwieriges Thema, ein spannendes Thema auf jeden Fall.
Können wir ja auch nochmal schauen. Also hast du mich auf jeden Fall jetzt gecatcht, ob wir dem Ganzen vielleicht sogar mal eine Folge widmen, Tagebüchern.
Super, hey, coole Idee, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall spannend und ich denke auch, ja, das bietet viel Potenzial für Diskussionen, Gespräche und viele Meinungen.
Genau, also ne, auch an euch da draußen, teilt uns gerne mit, wie ihr das seht, wie ihr zu dem Thema steht, ob ihr selber geschrieben habt. Also wir haben uns hier gerade so ein bisschen in das Thema rein verquatscht, aber ich wollte dich auch nicht zu sehr ablenken und freue mich natürlich jetzt auch auf die Vorstellung des Buches.
Ja, würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut. Du hast völlig recht, jetzt haben wir genug über das Leben gesprochen. Und zwar geht es um den Roman Die Glasglocke. Erschien als The Bell Jar im Januar 1963, aber von der Autorin bereits 10 Jahre, also nicht 10 Jahre zuvor vollendet, das weiß ich jetzt nicht, das war ist falsch formuliert, aber bei der Veröffentlichung werden im Buch autobiografische Themen verhandelt oder als Vorlage für den Roman genutzt, die bereits 10 Jahre her sind. Bezogen auf die Biografie von Sylvia Plath. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert formuliert. Also es ist eine Art Rückblick an autobiografischen Dingen, die sie hier verarbeitet in ihrem Roman, so könnte man sagen. Und die erzählte Zeit ist etwas mehr als ein Jahr, gespickt mit vielen Rückblicken. Wer ist unsere Protagonistin im Buch? Das ist Esther Greenwood, eine Studentin, die ein Stipendium gewinnt bei einer Frauenzeitschrift in New York und dort von der, ja, als Landmädchen in die große Stadt wandert für eine bestimmte Zeit. Sehr aufregend, das New Yorker Leben kennenlernt, die New Yorker Cabs, Bars, Soireen, Abende auf Partys geht, dort mit den anderen Stipendiatinnen, ich glaube insgesamt sind es 13 junge Mädchen, die da schnatternd in einem Hotel nur für Frauen wohnen. Das ist richtig schön. Und also generell kann man sagen, die erste Hälfte des Buches ist relativ leicht erzählt und mit Anekdoten geschmückt, über die man auch mal schmunzeln kann. Zum Beispiel werden die natürlich dann auch groß rumgezeigt und ausgeführt in New York, die Stipendiatinnen, die jungen, hübschen Mädchen der neuesten Mode in der Großstadt. und werden zu einem Bankett eingeladen. Ich weiß gerade nicht mehr, ob das von einer anderen Zeitung war, aber auf jeden Fall von einer New Yorker Institution werden die Stipendiatinnen dort zu einem Bankett eingeladen mit einem Vortrag. Und was passiert kurz danach? Alle finden sich auf den Hoteltoiletten wieder mit Lebensmittelvergiftung, weil die Krabben schlecht waren. Oh, das ist herrlich, wirklich, wieder, wie beschrieben wird, wie dann alle in den Fluren rumliegen und dieses Delirium. Und es gibt viel zu wenig Toiletten für alle, die sich permanent stundenlang übergeben müssen und dann alle im Krankenhaus landen. Solche Anekdoten werden hier erzählt. Oder dann auch ein Rückblick oder Gedanken zum Studium. Also wie gesagt, in der Zeit ist der Greenwood junge Studentin, die man, wenn man selbst studiert hat, irgendwie sehr gut nachvollziehen kann. Mir ging es zumindest so. Also die Studienzeit wird hier sehr schön geschildert, auch mit einigen Liebschaften oder Themen, die einen beschäftigen, dass man gefragt wird. Sie wird zum Beispiel von der Chefredakteurin dann gefragt, was sie später mal machen möchte. Und dann hat sie 1000 Gedanken im Kopf und alles, was sie sagen kann, ist, ich weiß es nicht. Also so diese Studienzeit, wo man sich selbst findet, selbst sammelt, guckt, was kann ich, was will ich später machen. Das ist hier super, super gefasst und super nachvollziehbar beschrieben von ihr, dass man sich auch selbst gern wieder an die Zeit erinnert, die man vielleicht selbst im Studium verbracht hat und die hier relativ leicht aus der Feder geflossen ist, sage ich mal. Also die erste Hälfte des Buchs ist dann doch noch recht leicht. Und dann gibt es so eine Art Entwicklung, dass man beim Lesen immer mehr das Gefühl hat, okay, irgendwas passiert hier gerade. Was passiert nur in ihrem Kopf und was passiert faktisch in der Außenwelt? Das verschwimmt dann nach und nach immer mehr. So ging es mir zumindest beim Lesen. Also der letzte Tag in New York, da wird erzählt sie zum Beispiel, wie sie auf dem Hotel, nicht Balkon, aber so eine größeren Empore oben steht nachts und einfach alle ihre Klamotten, ihre Kleider über die Brüstung, über den Balkon wirft und der Wind verteilt dann die Kleidung über der Stadt. Das wird richtig schön lyrisch, poetisch beschrieben und man denkt sich so, Moment, macht sie das gerade wirklich oder steht sie jetzt vielleicht auch nur da und stellt sich das vor, wie das aussehen würde, wenn ihre Kleider in den Nachthimmel in New Yorks getragen werden. Also eine sehr eindrucksvolle Szenerie, die hier beschrieben wird, als Beispiel dafür, dass man manchmal dann auf einmal nicht mehr so richtig weiß als Leserin, Leser, ist das jetzt echt oder passiert das in ihrem Kopf? Ne? Und nach diesem Aufenthalt in New York kehrt sie zurück mit dem Plan, dass es jetzt weitergeht mit einer Art Sommerschreibschule, für die sie sich vorab schon beworben hat. Also sie hat dann doch den konkreten Plan, wie soll es danach erstmal weitergehen, Schritt für Schritt, nicht in ihrem Leben, aber nach dem Aufenthalt in New York. Und sie kommt nach Hause und bei ihrer Mutter, sie kehrt zurück zu ihrer Mutter und findet dort eine Absage, eine briefliche, für diese Sommerschule. Und das ist hier so der Auslöser, der sie in ein tiefes Loch sinken lässt. Also sie weiß nicht, wie es weitergeht. Und die Reaktion, die sehr fühlbar nach außen ist, also keine psychische in sich gekehrte Reaktion, sondern die Reaktion nach außen ist erstmal gar nichts mehr zu tun. Da gibt es diese Beschreibung, wie ihre Mama sie dann zu einem Psychiater bringt und dort dann beschrieben ist, dass sie immer noch den gleichen grünen Rock und weiße Bluse anhat, wie am Abreisetag aus New York, also 3 Wochen vorher. Kleidung, die ihre Freundin ihr gegeben hat, weil ihre Kleidung ja alle über New York verteilt ist. Sie sitzt beim Psychiater, hat diese Kleidung noch an, schon 3 Wochen lang, hat sich 3 Wochen nicht geduscht, nicht die Haare gewaschen, weil sowieso alles ja keinen Sinn mehr hat. Und das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll geschildert. Also sie hat so einen Schreibstil hier, der alles so nebenbei einfach mal so einwirft. Und man muss teilweise wirklich genau lesen, um alles zu erfassen. Diese Tragweite, diese Reichweite der geschriebenen, der gesagten Dinge, dass man auch manchmal diesen Effekt hat, Moment, wie ist das jetzt gemeint? Hat sie das jetzt wirklich gesagt? Und dann blättert man nochmal zurück und liest die Stelle nochmal. Und erst dann entfaltet sich die Bedeutung, die das Ganze hat. Also sehr, sehr beeindruckend. Es geht sehr tief beim Lesen Und ja, vielleicht zur Handlung einfach nochmal zurück. Es endet damit, dass sie dann tatsächlich in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird, dort auch eine Elektroschocktherapie erfährt. Das ist ganz grausam geschildert auch. Also es wird nicht pathetisch ausgeführt, das ist es nicht, sondern es wird kurz und knapp geschildert. Und gerade das sorgt für so eine ganz große Empathie, die man beim Lesen dann einfach hat. Also man ist wirklich richtig schockiert, fand ich, beim Lesen dann über diese Therapie und die Zustände dort in der Klinik. Und sie hat dann eine Förderin, die sie literarisch immer gefördert hat, selbst Autorin, die Stipendien verteilt hat. Und die sorgt dann tatsächlich dafür, die ist dann wohl etwas besser betucht, die sorgt dann dafür, dass Esther Greenwood in eine Privatklinik überschifft, hätte ich jetzt fast gesagt, wird, transferiert wird. Also sie darf dann wechseln in eine Privatklinik, wo die Zustände einfach entspannter sind. Da spielen die Insassinnen Klavierkarten und alles ist ein bisschen lockerer und nicht so richtig krass wie an dieser staatlichen Anstalt, sondern ja, man merkt eben, da ist Geld, da gibt es einen Park und so weiter, ne? Wie man sich das so vorstellt. Also ich hatte oft auch so Backflash zu einer Flug übers Kuckucksnest oder so. Also diese Atmosphäre wird hier auch sehr eindringlich geschildert. Die Insassinnen werden alle geschildert. Sie freundet sich dann auch an mit einer anderen Insassin, die sie von früher noch kennt. Das ist dann eine Ex-Freundin von ihrer ehemaligen Liebschaft und so weiter. Das ist dann noch ganz, ganz spannend auch von der Handlung her. Und genau, also das Ende nehme ich jetzt nicht vorweg, aber ja, das ist dann so der Verlauf und das sind so die Inhalte des Romans. Und man kann wirklich sagen, die Hälfte des Romans ist relativ locker gespickt, auch mit, wie gesagt, amüsanten Anekdoten. Und die zweite Hälfte ist dann tatsächlich sehr berührend und ernst, aber eben, wie gesagt, nie pathetisch oder so, sondern wirklich literarisch sehr klar und verdichtete, poetische Formulierungen, die einen wirklich manchmal so zum Innehalten bewegen und man so denkt, Moment, wie war das jetzt gemeint? Ist das jetzt so zu verstehen? Und man blättert nochmal zurück und liest das nochmal und denkt sich, ach ja, krass, wow. So. Also es ist auf jeden Fall ein sehr fesselndes Buch. Es ist relativ schmal. Ich habe jetzt hier eine Suhrkamp-Ausgabe. Das sind jetzt hier ja so 260 Seiten ungefähr. Aber es steckt einfach wahnsinnig viel drin und es ist auf jeden Fall ein riesengroßes Leseerlebnis, Leseerfahrung. Und ich würde das auf jeden Fall jedem ans Herz legen. Das ist ja 63 rausgekommen, aber ich finde es immer noch total aktuell und es ist nichts Fremdes oder so, wo man denkt, ah, das ist jetzt total antiquiert oder so, sondern es ist echt immer noch total aktuell. Und es ist auf jeden Fall auch feministisch zu lesen. Also sie hat schon Gedanken, wo ich jetzt verstehe, okay, deshalb wird sie auch diese Ecke vielleicht ein bisschen zu sehr reingedrängt, finde ich. Aber es werden hier auch Beziehungen zwischen ihr und Männern abgehandelt, also auch sehr schlechte, krasse, gewaltvolle Erfahrungen, also sehr gespickt von Gewalt in New York und dann aber auch mit den Männern, mit denen sie eine längere Beziehung eingeht, nicht nur so Begegnungen, die sehr krass geschildert werden auch und sehr viele schlechte und wie gesagt gewaltvolle Erfahrungen. Und es fallen so Sätze wie, ich kann mir nie vorstellen, eine Ehefrau zu sein, ich möchte nie unter der Fuchtel von einem Mann stehen, solche Sätze fallen. Oder es gibt auch sehr barsche Dialoge mit ihrem Liebhaber oder Freund Buddy, der ja auch einen Heiratsantrag macht, den sie ablehnt und so weiter. Also sie ist schon hier eine sehr selbstbestimmte Frau, die eben auf keinen Fall hier Hausfrau werden will, sondern die schreiben möchte, die ihre eigene Karriere, ihren eigenen Weg gehen will. Und von daher kann das Ganze jetzt hier auch feministisch gelesen werden, sage ich mal. Das vielleicht so am Rande hier noch der kleine Akzent dazu.
Dass du das mit dem Kuckucksnest, also einer Flug über das Kuckucksnest gesagt hast, ist mega spannend, weil die sind ja fast zeitgleich erschienen, die beiden Romane, ne? Also die Glasglocke und einer Flug über das Kuckucksnest, also Kuckucksnest 62 und die Glasglocke ein Jahr später. Also vielleicht hat sie es ja mal in der Hand gehabt. Das wäre auch wieder eine Überlegung wert, ne?
Das ist ja spannend. Das hatte ich jetzt tatsächlich gar nicht auf dem Schirm. Ist interessant, dass du das so sagst, ja.
Aber genau, weil die meisten kennen ja den Film, ne? Der kam 75 und weil ich bin mega Fan von dem, also weil der hat mich damals unfassbar beeindruckt. Aber der Roman tatsächlich über 10 Jahre vorher und das war 62 und genau, fast zeitgleich mit Die Glasglocke.
Ja, das ist interessant. Also auf jeden Fall grausam, ne? Diese Elektroschockbehandlung und so. Also das ist ja also ein Wahnsinn, ne? Wenn man das mal nachvollzieht heute oder überhaupt, wie psychische Krankheiten von außen her betrachtet wurden. Und ja, also da kann man nur froh sein, dass inzwischen so viel passiert ist in der Medizin.
Auf jeden Fall, aber das wirft auch immer wieder die Frage auf, wie sieht es denn in 50 bis 100 Jahren aus, wenn die Leute auf unsere Methoden gucken und sich hart an den Kopf fassen?
Da hast du recht.
Weil wir haben ja die Depression bis vor kurzem auch überhaupt noch nicht als Krankheit gesehen. Das war halt so eine Erscheinung und das wird ja auch immer sehr schnell in den Mund genommen für jegliche Verstimmung, aber bis vor kurzem galt das ja noch nicht mal wirklich als eine Art, also als ernstzunehmende Krankheit. Ne?
Ja, das ist richtig. Da hat sich auf jeden Fall glücklicherweise viel getan. Ich glaube schon, dass Betroffene heute auch öfter nochmal mit so Aussagen zu kämpfen haben wie, ja, na geh doch mal spazieren, geh doch mal in die frische Luft, das wird schon wieder, na so, also es wird jetzt nicht behandelt wie ein gebrochenes Bein, sondern es hat schon nochmal einen anderen Stellenwert in der Gesellschaft. Aber ja, es hat sich Gott sei Dank viel getan und ja, es gibt ja auch Anlaufstellen für gute Hilfe und also ja, bin ich auf jeden Fall auch sehr froh. Ich glaube, da kann man schon immer noch mehr tun, aber es ist auf jeden Fall auch schon viel passiert, was sehr gut ist. Genau, um das mal abzukürzen, auf jeden Fall, da hast du recht. Ja, wenn du Lust hast, also man kann ja mal sehr viel über ein Buch reden und das war jetzt auch sehr viel meine eigene Meinung, aber für einen besseren Eindruck finde ich es immer ganz gut. Man hört tatsächlich mal einen Auszug oder liest mal einen Auszug aus dem Buch und ich habe hier, wie ich jetzt sehe, sehr viele pinke Lesezeichen in dem doch recht kurzen Buch und muss mich jetzt noch mal kurz fokussieren, wo ich jetzt denke, okay, das ist jetzt losgelöst aus dem Kontext vom ganzen Buch, vielleicht so cool und macht so neugierig auf das Buch, dass ich das jetzt tatsächlich mal vorlese. Ah ja, das fand ich super. Relativ am Anfang vom Buch, da erzählt sie aus ihrem Studium und zwar aus dem, also ich weiß nicht, bei den Amis ist das ja irgendwie so, die haben ganz lange Zeit, bis sie sich ein Hauptfach wählen oder sowas. Ne? Das ist ja bei uns irgendwie anders gegliedert. Aber sie ist Literaturstudentin und hier geht es jetzt aber um einen Chemiekurs, den sie an der Uni besucht. Und nee, ja, so weit ist es bei mir her mit Naturwissenschaft. Es geht um Physik. So, wir spulen zurück. Es geht um Physik. Das wäre jetzt spätestens bei der Stelle, die ich jetzt vorlesen möchte, auch klarer geworden. Aber sie beschreibt jetzt hier ihren Physikprofessor und ihre erste Erfahrung im Bereich Physik an der Uni. Und das fand ich so schön, das möchte ich euch kurz vorlesen.
Es war ja auch nur ein Test, ob ihr alle gut zuhört, ne?
Absolut, absolut. Muss man immer mal einbauen, ja. Ne? Ein kleiner, dunkelhaariger Mann mit hoher, lispelnder Stimme namens Mr. Mancy stand in einem knappen, blauen Anzug vor der Klasse und hielt eine kleine Holzkugel in der Hand. Er legte die Kugel auf eine steile, mit einer Rinne versehene Rutsche und ließ sie nach unten laufen. Dann hieß es, A sei gleich Beschleunigung und T gleich Zeit. Und plötzlich bekritzelte er die Tafel mit Buchstaben und Zahlen und Gleichheitszeichen und mein Kopf wurde taub. Ich nahm das Physikbuch mit ins Wohnheim. Es war ein dickes Buch auf rauem Umdruckpapier, 400 Seiten ohne Zeichnungen oder Fotos, nur Diagramme und Formeln zwischen ziegelroten Pappdeckeln. Dieses Buch hatte Mr. Mancy selbst geschrieben, um College-Studentinnen die Physik zu erklären. Und wenn es sich bei uns bewährte, würde er versuchen, es zu veröffentlichen. Ich studierte diese Formeln, ich besuchte den Unterricht, ich sah Kugeln Bahnen herunterrollen und hörte Glöckchen klingeln und am Ende des Semesters waren die meisten anderen Mädchen durchgefallen, ich hingegen hatte ein glattes A. Ich hörte, wie Mr. Mancy zu einer ganzen Traube von Mädchen, die sich beschwerten, der Kurs sei zu schwierig gewesen, sagte, nein, zu schwer kann er nicht gewesen sein, denn ein Mädchen hatte ein glattes A. Wer? Sagen Sie uns wer? Drängten sie. Aber er schüttelte den Kopf und sagte nichts, sondern warf mir nur ein niedliches, kleines Verschwörerlächeln zu.
Das wäre ja auch mal ein Traum gewesen, irgendwie eine Eins in Physik zu bekommen, oder?
Voll. Ich habe das so gelesen, dachte so, ja, verstehe ich. Ja. Formeln, Zahlen, Verstand wird taub. Ja, verstehe ich. Und dann hat es aber diesen Twist, sie ist die Einzige, die, also bei uns wären es jetzt volle Punktzahlen, ne, ein A hatte. Und dann dachte ich so, ah, okay, bis dahin kann ich es nicht mehr nachvollziehen.
Nee. entzieht sich meiner Realität.
Ja, der Twist. Okay, nee, da bin ich raus. Ja, ganz spannend. Sie ist hier tatsächlich auch sehr naturwissenschaftlich interessiert, die Esther Greenwood. Genau, also vielseitig begabt, kann man sagen. Ne? Literaturtalent, aber hier auch naturwissenschaftlich begabt. Genau, fand ich hier so einen ganz schönen Einblick. Nochmal erinnert man sich vielleicht auch an die ein oder andere Physikstunde zurück. Fand ich irgendwie gut gelungen, gut getroffen.
Wo alles dann irgendwann in ein fließendes Rauschen überging.
Ja, genau. Ich habe tatsächlich so viel geweint. Ich habe es zu Hause mal probiert. Ich habe es wirklich probiert und dann war es doch wieder falsch. Freundinnen haben von mir abgeschrieben, haben es natürlich falsch abgeschrieben, aber denen war es ja egal. Die haben sich ja nicht bemüht, die haben es nicht versucht. Sarah ist so dumm, setzt sich zu Hause hin, versucht es und es ist trotzdem immer falsch. Also da habe ich im Nachhinein auch gedacht, Mensch, da sind einige Stunden draufgegangen, die ich vielleicht auch hätte schöner verbringen können.
Aber gut. Es ist ja eigentlich so spannend. Ne? Es ist so spannend. Ich glaube, ich habe es immer dann besser verstanden, wenn es wirklich mit so einer Kugel oder also wenn es wirklich verbildlicht worden ist. Ne? Ja, wenn einem das anhand eines praktischen Beispiels erklärt worden ist, dann hat sich mir das erschlossen. Aber sobald es abstrakter wurde, war es dann schwieriger. Also deswegen ging Physik für mich auch noch mehr klar als Chemie. Weil das war ja umso schwieriger, da jetzt alle chemischen Prozesse irgendwie in der Schule zu zeigen und auch umso gefährlicher. Aber sobald es in diese krasse, abstrakte Zahlenwelt ging, war es für mich dann auch schwieriger tatsächlich. Aber eigentlich total spannend. Und da muss man wirklich mal sagen, es ist heute schon interessant, dass dieser Zugang für verschiedene Typen des Lernens doch einfacher geworden ist, weil wir hatten ja damals wirklich das Buch und dann war es das halt. Und wenn du Glück hattest, hattest du vielleicht irgendwie noch ein anderes Buch, wo es vielleicht besser drin stand. Oder ich hatte manchmal auch das Glück, dass jemand da war, der es mir dann einfach erklären konnte, sodass ich es verstanden habe. Aber es gibt heute tatsächlich sehr gutes, muss man mal so sagen, sehr gute YouTube-Kanäle und Seiten, wo das einwandfrei verständlich erklärt wird und wo ich jetzt wirklich nach 20 Jahren so einen Aha-Moment hatte bei bestimmten Sachen, die mir vorher nicht schlüssig waren. Einfach weil es nicht die Ebene war, auf der ich das verstanden habe. Ne? Oder man vielleicht einfach noch ein paar Zusatzinfos gebraucht hat. Und ja, der Zugang dadurch, dass es jetzt verschiedene Zugänge gibt, finde ich, doch einfacher geworden ist, um sich da das Verständnis zu holen, das man braucht. Ne? Also.
Das ist gut, dass du das sagst. Also ich habe nämlich auch gedacht, eigentlich wäre das ja ganz, ganz schön, jetzt im Nachhinein irgendwie nochmal so einen Crashkurs zu machen, Chemie und Physik.
Ja.
Dass man zumindest die Grundlagen nochmal hat, weil ich denke, der Zugang wäre jetzt ein anderer, ohne Stress, ohne Noten. Das hat für mich immer total viel ausgemacht. Ich war dann ganz oft so blockiert. Das wäre jetzt vielleicht nochmal ein anderer Zugang. Man müsste halt die Selbstdisziplin da aufbringen, sich auch wirklich mal hinzusetzen. Aber wie du sagst, warum nicht einfach mal YouTube-Tutorials angucken. Da bin ich noch gar nicht auf die Idee gekommen, ja.
Ja, oder sich mit spannenden Menschen unterhalten. Also ich habe das Glück, ich habe eine Freundin, die ist Apothekerin und die wusste ganz früh, dass die Apothekerin werden will und hat mir das dann auch mal so bestimmte Zusammensetzungen von den Medikamenten und so erklärt und dann hatte das eine ganz andere Ebene für mich. Dann war das total spannend und die hat das so nachvollziehbar auch schön erklärt und dann diese Begeisterung, die dann da auch noch so mitschwingt. Das bringt dich auf ein ganz anderes Level und dann geht man da auch mit einer ganz anderen Energie ran. Aber ja, also ich kann es auf jeden Fall empfehlen, entweder jemanden sich irgendwie mal mit einem Test-DNT oder so hinzusetzen und das dann auf der Ebene sich mal erklären zu lassen. Oder wie gesagt, es gibt echt gute Videos auch dazu und dann ist der Zugang zu den Büchern ja auch wieder einfacher. Ja,
ja,
das Internet bietet doch mehr als Katzenvideo.
Ja. Ja, hast du recht. Also eigentlich kommt man nicht drum rum und man kann sich nicht mehr rausreden, meine ich. Ne? Man kann nicht mehr sagen, ach, dafür bin ich nicht gemacht.
Ja,
ich bin ja eine Frau.
Ja, genau. Also das müssen wir hier schon mal ganz klar sagen, dass das nicht der Fall ist. Da müssen wir auch so ehrlich sein.
Genau, das klappt so nicht mehr. Und du hast total recht. Ich werde das Thema nochmal angehen, hast du auf jeden Fall recht. Und das ist ja doch schon irgendwie Grundlagenwissen, was schon ganz gut ist. Ja, da einfach ein bisschen was parat zu haben. Ne? Und ja, Grüße an die Apothekerfreundin. Das kann ich verstehen, wenn man dann so einen Praxisbezug hat oder eben jemand, der einem das wirklich gut nahe bringen kann, der davon selber auch begeistert ist. Das macht natürlich auch viel aus. Ne?
Nächste Woche dann Test, ne?
Du.
So, zurück zum Thema. Wir sind wieder wunderbar abgeschwiffen. Thema.
Genau, ich würde gerne zumindest ein kleines Textbeispiel nochmal bringen. Ich suche jetzt mal eins, wo es mir so ging beim Lesen, dass ich hinterher dachte, Moment, war das jetzt so gemeint und die Passage nochmal lesen musste? Die suche ich jetzt gerade nochmal kurz raus. Genau, eine Passage, die ist in der Handlung so einzuordnen, da wird Esther Greenwood gerade von der staatlichen Einrichtung der psychiatrischen Klinik dank Miss Guinea, ihrer Gönnerin und Förderin, in eine Privatklinik überführt. Das war das Wort, was ich vorhin gesucht habe, nicht verschifft, überschifft, überführt. Und zwar ganz konkret, muss man ja gar nicht jetzt so gestellt sagen, wie ich das tue. Sie wird von ihrer Mama und ihrem Bruder mit dem Auto abgeholt und von A nach B gefahren. Und das ist jetzt hier gerade die Passage. Ich wusste, dass ich Mrs. Guinea, das ist ihre Förderin, dankbar sein musste. Und trotzdem empfand ich nichts. Hätte sie mir eine Fahrkarte nach Europa oder eine Kreuzfahrt rund um die Welt geschenkt, so hätte sich für mich nicht das Geringste verändert. Denn egal, wo ich saß, ob auf dem Deck eines Schiffes oder in einem Straßencafé in Paris oder Bangkok, immer saß ich unter der gleichen Glasglocke in meinem eigenen sauren Dunst. Der blaue Himmel öffnete seine Kuppel über dem Fluss und der Fluss war mit Segeln gesprenkelt. Ich machte mich bereit. Aber im gleichen Augenblick legten meine Mutter und mein Bruder jeder eine Hand auf einen Türgriff. Die Reifen summten kurz auf dem Brückenrost. Wasser, Segel, blauer Himmel und schwebende Möwen flogen vorüber wie eine unwahrscheinliche Postkarte. Und schon waren wir auf der anderen Seite.
Wow, das ist krass, wie das halt von der Realität, wie du es vorhin beschrieben hast, wirklich in diese sehr lyrische Beta-Ebene reingeht. Also, ne, als wenn sie da abhebt, hatte ich eher das Gefühl. Und das wirklich nur noch alles von oben betrachtet.
Ja, krass. Ja. Also du hast so diese sinnlichen Eindrücke, die sehr lyrisch wiedergegeben werden, ne? Aber was ich im Nachhinein erst verstanden habe, ist, dass sie versucht hat, aus dem Auto rauszuspringen und sich von der Brücke zu stürzen. Oh Gott. Das kam jetzt wahrscheinlich gar nicht an, ne, beim ersten Lesen.
Nee.
Man bleibt bei den Möwen hängen und bei dem Meer. Und dann sagt sie aber, sie macht sich bereit. Das war jetzt hier der kleine Key, der kleine Schlüssel. Sie macht sich bereit. Und dann greifen ihre Mutter und ihr Bruder jede zu einem Türgriff. Ey, das ist so hart, ne? Und ich habe dann wirklich gedacht, Moment, Meer, Möwen, schöne Stimmung. Und dann so, hä, nee, war das jetzt so gemeint? Und dann habe ich es nochmal gelesen und dachte, ach du Scheiße, ne? Also richtig krass. Und wir haben in der Passage auch die Glasglocke, das wollte ich auch nochmal erwähnen, weshalb der Titel, das ist dieser Zustand, den sie empfindet, den sie fühlt, das, was die Krankheit mit ihr macht, dass sie sich wie unter einer Glasglocke empfindet in ihrem Dunst, mit ihrer eigenen Last. Also das ist, finde ich, ein sehr gutes Bild, ne? Ohne Sauerstoff, diese eigene verschleierte, vernebelte Vision, die man hat, die Eindrücke, die sich durch die Glasglocke verfälschen, die man von der Außenwelt bekommt und man ist abgeschirmt. Also so ganz viele Empfindungen, die dieses Bild, finde ich, sehr gut zentriert, also auch sehr gut gewählt, dass der Titel so geblieben ist aus dem Original, finde ich, in der Übersetzung. Das ist sehr, ja, sehr eindrucksvoll. Es wird an wenigen Stellen nur erwähnt, aber dann auch immer so präzise und mit so gut gewählten Worten, dass man richtig weiß, wie sie sich jetzt fühlen muss.
Ja, ja, und dass auch wirklich nichts mehr direkt bei ihr ankommt. Dass alles nur noch dumpf ist und nicht mehr klar. Ja,
ja, ja. So, Marianne, wie finden wir jetzt den Bogen wieder zu den heiteren Seiten des Lebens?
Weiß ich nicht.
Hilf mir. Nee, aber es ist auf jeden Fall ist ein Buch, was ich auf jeden Fall uneingeschränkt empfehlen würde. Wie gesagt, es fängt auch wirklich schön an mit dieser Studienzeit und in den 50er Jahren in New York, Party, Leben und so weiter. Und klar, später wird das schon sehr emotional und zieht einen schon mitunter auch runter. Aber wenn man, ja, ich sag mal, psychisch stabil ist, kann man das dann doch ganz gut wegstecken. Und es ist auf jeden Fall ein Stück Literatur, was gelesen werden sollte, wie ich finde, weshalb mir das wichtig war, heute das Buch mal kurz vorzustellen und ich hoffe, ich konnte ein wenig neugierig darauf machen.
Auf jeden Fall, also ich hatte ganz viele Gänsehautmomente verschiedener Art. Also jetzt gerade der letzte hat einen wunderbaren Abschluss gegeben, sich auf jeden Fall mit diesem Buch und, wie du am Anfang schon gesagt hast, auf jeden Fall in der richtigen Stimmung auseinanderzusetzen, wenn ihr euch dazu in der Lage fühlt. Es gibt Literatur, die kann einen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes aus der Bahn schmeißen. Wenn ihr da empfindsam seid, überlegt euch das. Und das ist ja auch ein Grund, warum wir den Podcast hier mitmachen, um da einfach mal einen kurzen Einblick zu geben, wie das Werk aussieht und ob das überhaupt was für euch ist. Und es ist natürlich auch absolut nachvollziehbar, wenn man an der Stelle sagt, nee, gerade jetzt nicht, aber vielleicht dann wann anders oder vielleicht eine Empfehlung für jemand anderen, der da total was mit anfangen kann. Ne? Ja, dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Vorstellung dieser spannenden Schriftstellerin Sylvia Plath. Das heißt, wir kommen auch schon zu unserer nächsten Autorin. Aber bevor wir das tun, hatten wir euch ja eigentlich schon mal davon berichtet, dass es eine kleine Kooperation geben wird. Darüber wollten wir in der letzten Folge schon mal sprechen. Das haben wir einfach nicht getan, weil wir es vergessen haben.
Schön, dass dir das noch aufgefallen ist, Marianne. Ja. Du hast das alles gut im Blick.
Ja. Uns freut es sehr. Und zwar werden wir mit dem Online-Magazin Book Nerds kooperieren, für das wir beide ja auch schon seit längerem schreiben. Und es wird so sein, dass es jetzt monatlich eine Kolumne zu unserem Podcast auf der Seite des Online-Magazins geben wird. Also wir haben da praktisch einen eigenen Bereich und werden einmal im Monat über die Folgen berichten. Und die erste Kolumne wird Ende nächster Woche erscheinen. Und da werden wir erstmal den Podcast natürlich erstmal vorstellen und ein wenig zu uns sagen und auch auf das ein oder andere Werk eingehen, was wir schon vorgestellt haben. Und da wird euch sicherlich auch auffallen, dass es einige Synergien bereits gibt zwischen dem Podcast und auch den Book Nerds, weil natürlich auch Bücher, die wir hier besprechen, von uns dort schon rezensiert worden sind. Da haben wir an der einen oder anderen Stelle ja auch schon Bezug genommen. Also seid gespannt, es gibt bald nicht nur was auf die Ohren von uns, sondern auch noch zu lesen. Auch noch.
Auch das noch.
Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr da dann auch mal vorbeischaut und halten euch hier natürlich auch über unsere Social-Media-Kanäle auf dem Laufenden, wann es hier zu den entsprechenden Erscheinungen kommen wird. So. Nun aber zu unserer nächsten Autorin und ich habe diesmal tatsächlich kein Zitat mitgebracht, weder aus einem Werk noch von ihr selbst, sondern eine Auffälligkeit, eine Situation. Und zwar ist es passiert, dass unsere Autorin mal verschwunden war und es ist bis heute nicht wirklich klar, wo sie war. Sie ist dann wieder aufgetaucht, so viel spoilere ich, aber es ist bis heute nicht wirklich ersichtlich oder klar, wo sie sich aufgehalten hat, weil sie sich dazu dann auch nicht geäußert hat.
Ach, das ist ja spannend. Das heißt, sie übt sich da in Stillschweigen.
Übte.
Übte. Das ist ein zweiter Hinweis. Der zweite Hinweis ist angekommen. Okay.
Der zweite Hinweis ist angekommen. Wir kennen sie alle. Du kennst sie. Auf jeden Fall. Ich denke, eine große Anzahl von den Leuten, die gerade zuhören, auch. Und ihre Romanfiguren sind sehr, sehr bekannt. Und ich denke, das passt auch ganz gut in die beginnende Weihnachtszeit. Ich glaube, da zieht man sich gern mal mit einem ihrer Schmöker zurück in die besagte Kuschelecke, von der du vorhin so schön gesprochen hast. Und darum wird es das nächste Mal gehen.
Schmöker klingt schon mal sehr gut. Damit kriegst du mich ja auch gleich. Ich bin sehr gespannt. Also jetzt weiß ich es tatsächlich auch noch nicht. Wir werden das bestimmt nochmal bequatschen. Aber ich bin gespannt und freue mich. Schön.
Und in diesem Sinne freuen wir uns natürlich, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr uns wieder gelauscht habt. Und verbleiben mit den allerfreundlichsten Grüßen. Eure Marianne
und eure Sarah. Bis bald.